SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Im Studio Stefan Eich, guten Morgen. Der Messerangriff von Mannheim, bei dem ein Afghane einen Polizisten getötet und mehrere andere Menschen schwer verletzt hat, der könnte zu einem Wendepunkt in der deutschen Asylpolitik werden. Denn seitdem wird darüber diskutiert, ob und wie kriminelle Ausländer auch in die Länder abgeschoben werden können, in denen die Menschenrechte drastisch missachtet werden. Darüber diskutieren seit gestern Abend auch die Innenminister der Bundesländer. Die Union drängt darauf, den Kurs gegenüber kriminellen Ausländern zu verschärfen. Einzelheiten jetzt von Nico Hecht.
Schwerpunkte für diese Innenministerkonferenz würden Sicherheitsfragen bei der Migrationspolitik sowie Maßnahmen für die Stärkung des Zivilschutzes sein. So hat der aktuelle Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Brandenburgs Amtsinhaber Michael Stübgen, CDU, die Agenda für die dreitägige Konferenz in Potsdam in seinem Eröffnungsgrußwort umrissen. Das würden Ereignisse wie die Messerattacke in Mannheim eines Afghanen und das Hochwasser in Süddeutschland vorgeben. Gar nicht weit auseinander würden die CDU- und SPD-Innenminister auch etwa bei der Frage liegen, ob schwere Straftäter auch wieder nach Afghanistan oder Syrien abgeschoben werden sollten, bestätigte Hamburgs SPD-Innensenator Andi Grote.
Die islamistische Hisbollah-Miliz hat Israel mit einem großflächigen Angriff gedroht, falls das Land den Libanon attackiert. Hisbollah-Chef Nasrallah hat gesagt, kein Ort in Israel werde von Raketen verschont bleiben. Und er hat das EU-Land Zypern davor gewarnt, den Israelis zyprische Häfen und Flughäfen für Angriffe auf den Libanon zur Verfügung zu stellen. Israels Armeeführung hat am Dienstag einen Einsatzplan für eine mögliche Offensive im Libanon beschlossen. Kriege sind die Hauptursache dafür, dass Menschen aus ihren Heimatländern flüchten, Menschenrechtsverletzungen eine weitere und künftig auch der Klimawandel, der große Regionen, besonders in armen Ländern, unbewohnbar machen könnte. Die Sorge wegen des Klimawandels ist weltweit so groß wie nie. Über 80% der Befragten haben bei einer Umfrage der UNO gesagt, sie wünschten sich, dass Regierungen und Wirtschaft mehr gegen den Klimawandel unternehmen. Aus New York, Antje Passenheim.
Sie wünschten sich mehr Tempo bei der Umstellung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien. Noch einmal, weit mehr Befragte wollten, dass Länder und Regierungen, ungeachtet ihrer aktuellen Konflikte, beim Klimawandel stärker zusammenarbeiten. Das Klimavotum des UNDP ist die größte Umfrage zur öffentlichen Meinung über den Klimawandel, die es jemals gab. 75.000 Befragte aus 77 Ländern repräsentieren dabei den Großteil der Weltbevölkerung.
Die Bauindustrie warnt vor einem Verkehrskollaps, falls die Bundesregierung wirklich bei der Autobahn GmbH spart. Der Chef des Hauptverbands der deutschen Bauindustrie, Müller, hat gesagt, deutschlandweit müssten dann über 100 Baumaßnahmen auf unbestimmte Zeit verschoben werden, auch die Sanierung von wichtigen Brücken. Es gibt Berichte, dass der Bund das Geld für die bundeseigene Autobahn GmbH um ein Fünftel kürzen will. Der angekündigte Rücktritt der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer bewegt Politikerinnen und Politiker vieler Parteien. Dreyer will zum 10. Juli ihr Amt niederlegen. Sie ist sowohl in der SPD als auch in der Bundespolitik hoch angesehen. Aus Berlin Jan-Frederik Willems.
Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin hat in der Hauptstadt Eindruck hinterlassen. Auch bei Bundeskanzler Olaf Scholz. Er habe ihre Rücktrittsankündigung mit großem Respekt zur Kenntnis genommen, ließ er mitteilen. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken nannte Dreyer eine der erfolgreichsten Ministerpräsidentinnen Deutschlands. Sie vereine Kompetenz und Führungsstärke. Lob auch von der FDP. Justizminister Marco Buschmann und Verkehrsminister Volker Wissing würdigten Dreyer für ihre Leistung. Wissing war von 2016 bis 2021 Malu Dreyers Stellvertreter und rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister. Ihr hessischer Amtskollege Boris Rhein von der CDU erklärte, er habe immer gut und konstruktiv mit Dreyer zusammengearbeitet und wünsche ihr alles Gute.
Im rheinland-pfälzischen Budenheim ist weiterhin der Strom ausgefallen. Davon sind 9000 Haushalte und ein Pflegeheim betroffen. Auslöser war eine Explosion in einem Umspannwerk. Die Reparaturenarbeiten laufen. Etwa 100 Einsatzkräfte von THW, Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz. Zeitweise waren auch die Wasserversorgung und die Pumpen für das Abwasser ausgefallen. Die funktionieren aber wieder, weil jetzt Notstromaggregate laufen. Für Bürgerinnen und Bürger von Budenheim gibt es eine Notanlaufstelle im Rathaus von Budenheim. Bei der Fußball-Europameisterschaft haben am Abend Schottland und die Schweiz in Köln 1:1 gespielt. Am Nachmittag gab es ebenfalls ein Unentschieden, Kroatien gegen Albanien 2:2. Die deutsche Nationalmannschaft hat sich vorzeitig ins Achtelfinale gesiegt. Nach dem 2:0 gegen Ungarn war Bundestrainer Julian Nagelsmann zufrieden.
Schweres Spiel gewesen, unangenehmer Gegner, ganz viele so unangenehme Duelle, zu viele Standardsituationen, die wir gekriegt haben für die Qualität, die sie da haben. Aber insgesamt, klar, wir haben, finde ich, Momente überstehen müssen, aber trotzdem selber genug kreiert, um gefährlich zu werden. Am Ende schon eine reife Leistung. Ich glaube, im November hätten wir das Spiel nicht gewonnen.
Am Sonntag trifft das deutsche Team dann in Frankfurt auf die Schweizer. Bislang sind die Fans im Großen und Ganzen zufrieden mit der Fußball-EM. Anders geht's vielen Polizistinnen und Polizisten. Es geht ums Essen, sagt die deutsche Polizeigewerkschaft. Knut Bauer.
Die Verpflegung der Einsatzkräfte in Stuttgart sei unzureichend, vor allem angesichts der langen Arbeitstage von bis zu 12 Stunden täglich, sagte der Landeschef der deutschen Polizeigewerkschaft Kusterer. Die Versorgung mit Essen und Trinken reiche für einen solchen Einsatz nicht aus. Sie bestehe aus Lunchpaketen mit 2 Brötchen, 2 Schnittchen und einem Apfel. Außerdem gebe es zu wenig Toiletten. Nach Angaben des Innenministeriums wurden die Erfahrungen nach dem ersten Spieltag umgehend ausgewertet. Das werde kritisch aufgearbeitet und wo man es besser machen könne, werde nachgebessert, so Innenminister Strobel auf SWR-Anfrage.
Während das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn lief, konnte Alexander Zverev nicht gucken, denn er musste beim ATP-Tennisturnier in Halle in Westfalen gegen den Italiener Lorenzo Sonego spielen. Zverev hat gewonnen, steht jetzt im Halbfinale. Luca Benincasa.
Nach 1 Stunde und 43 Minuten verwandelte die deutsche Nummer 1 Alexander Zverev den ersten Matchball. Der 27-Jährige steht im Viertelfinale von Halle gegen die 57 der Welt. Den Italiener Lorenzo Sonego hatte Zverev keine größeren Probleme und gewann 6:4 und 7:6. Knapper war es allerdings bei Jan-Lennard Struff, der deutschen Nummer 2. 9 Matchbälle ließ er liegen, bevor er dann nach 2 Stunden und 34 Minuten seinen 10. Matchball verwandelte. Im Achtelfinale trifft Struff jetzt auf den griechischen Top-10-Spieler Stefanos Tsitsipas. Überraschend ausgeschieden beim Rasenturnier in Halle ist hingegen der an Nummer 3 gesetzte Russe Daniel Medvedev.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Der Donnerstag beginnt trocken mit Sonne und Wolken im Wechsel. Es ist wieder sehr schwül und dann gibt's wieder Gewitter. 20 Grad im Hunsrück, bis zu 28 im Markgräfler Land.
SWR aktuell. Hintergrund.
Einem Nagel ist es völlig wurscht, wie dein Auto angetrieben wird. Ein Nagel macht, wenn er im passenden bzw. unpassenden Moment richtig herum auf der Straße liegt, den Reifen kaputt. Ein Klassiker, weswegen Autofahrerinnen und Autofahrer beim ADAC um Hilfe bitten. Bei anderen Pannen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Straßenwacht schon mehr gefordert, wenn nämlich die Technik des Autos spinnt und es plötzlich anhält oder gar nicht erst losfährt. Auch Elektroautos haben solche Pannen. Und wie die Pannenhelferinnen und Helfer damit umgehen, darüber habe ich mit Micha Gebhardt vom ADAC gesprochen.
Wir hören in der Praxis, dass E-Autos, so wie es momentan ausschaut, tatsächlich etwas zuverlässiger sind als Verbrenner. Muss man aber mit Vorsicht genießen. Die Zahlen, wir haben einfach noch nicht so einen großen Bestand. Die Datenbasis ist noch relativ gering. Deswegen ist es jetzt zu früh, hier wirklich finale Aussagen zu treffen. Aber momentan in unserer aktuellen Pannenstatistik ist es so, dass die E-Autos besser abschneiden als die Verbrenner.
Einen platten Reifen habe ich schon erwähnt. Den gibt es unabhängig davon, ob das Auto mit Diesel, Benzin oder Strom fährt. Sie sagen, die typische E-Auto-Panne ist eine leere Batterie. Damit ist wohl nicht der 300 Kilo schwere Akku gemeint.
Damit ist nicht die Antriebs- oder Traktionsbatterie gemeint, sondern tatsächlich die Starterbatterie. Denn das wissen viele nicht, auch ein E-Auto hat fast immer noch eine ganz klassische 12 Volt Starterbatterie, die ja im Grunde das ganze System startet und hochfährt und erstmal nötig ist, damit das Auto in Anführungsstrichen erstmal anspringt. Und wenn die leer ist, dann nützt es auch nichts, wenn meine Traktionsbatterie voll ist. Dann brauche ich Pannenhilfe bzw. eine neue Batterie oder muss mich überbrücken lassen.
Wenn ich mir das vorstelle, das Auto läuft nicht und der ADAC-Helfer kommt und sagt dem Besitzer, bei deinem Auto ist die Batterie leer. Der guckt den doch erstmal fragend an, oder?
Manche gucken fragend. Das ist natürlich jetzt schon so, dass viele E-Autofahrer sich doch intensiv mit ihrem Auto beschäftigen und auch wissen, dass sie noch eine 12-Volt-Starterbatterie haben. Aber gerade bei Neulingen, wenn das passiert, da gibt es dann doch mal verwunderte Blicke, ja.
Auch wenn E-Autos im Moment nicht so oft kaputt zu gehen scheinen wie Verbrennerfahrzeuge, es passiert doch und wird in Zukunft häufiger passieren. Wenn ich mir ansehe, welche Technikwerkstätten kaufen müssen, um E-Autos zu reparieren, das passt doch gar nicht in diesen klassischen ADAC-Kombi rein. Für all die Messgeräte und Spezialwerkzeuge, da brauchen Sie doch mindestens einen Sattelschlepper, oder?
Also reparieren vor Ort, eine Traktionsbatterie aufmachen und Zellen austauschen, das wird niemand tun, das ist richtig. Ist natürlich schon so, ein E-Auto ist in weiten Teilen auch erstmal ein ganz normales Auto und viele Schäden, Sie haben es angesprochen, am Reifen zum Beispiel, da kann die Pannenhilfe vor Ort ganz genauso agieren. Aber dass man jetzt mal einen Keilriemen austauscht, wie man das beim Verbrenner macht, das wird es nicht mehr geben. Da muss das Auto dann tatsächlich in eine Fachwerkstatt gebracht werden.
Die Technik entwickelt sich enorm schnell. Auch bei Verbrennerautos wird immer mehr Elektronik verbaut. Wie oft und wie intensiv müssen Sie eigentlich Ihre Pannenhelferinnen und Helfer zur Nachschulung schicken?
Unsere Pannenhelfer, die werden fortlaufend geschult und jetzt auch gerade mit Bezug auf mehr E-Autos erhalten eben alle diese Hochvoltschulungen, die nötig sind. Sie dürfen im Grunde als Fachmann an einem E-Auto ja gar nichts mehr machen. Sie dürfen noch nicht mal einen Reifen wechseln, wenn sie keine spezielle Unterweisung haben. Und da halten wir natürlich Schritt und bilden alle unsere Pannenhelferinnen und Pannenhelfer auch regelmäßig weiter und bilden sie alle dahingehend auch aus, dass sie an E-Autos ran dürfen.
Haben Sie Sorge, dass irgendwann der Punkt erreicht ist, wo man außer dem Reifenwechsel und vielleicht diese Starterbatterieladen gar nichts mehr machen kann an einem E-Auto und der ADAC-Mann da nur noch sagen muss, ich hole den Abschlepper, hier geht's nicht weiter?
Die Sorge haben wir nicht. Also zum einen wird es noch lange dauern, bis wir nur noch E-Autos auf der Straße haben. Wir werden noch genügend Einsätze haben. Unser Pannenaufkommen ist tatsächlich auch steigend. Tendenz geht nach oben. Und wie gesagt, das E-Auto an sich, die Batterie, das ist der eine Faktor. Aber ansonsten gibt es ja an so einem Fahrzeug noch viele andere Teile, die wir auch zukünftig weiterhin reparieren können werden vor Ort.
Michael Gebhardt vom ADAC in der SWR Aktuell-Serie über das Auto der Zukunft. In dieser Woche immer morgens hier in SWR Aktuell.
SWR Aktuell, was heute wichtig wird.
Sollen die EU-Staaten, um Verbrechen zu verhindern, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger im Internet einschränken? Darum geht es im Grundsatz, wenn diese Staaten heute über einen neuen Gesetzentwurf zum Schutz von Kindern vor sexuellem Missbrauch abstimmen. Der Entwurf kommt von der belgischen Ratspräsidentschaft, weil deren Plan vorsieht, künftig Chatnachrichten massenhaft und vor allem ohne konkreten Verdacht zu durchsuchen, ist Bundesjustizminister Buschmann weiter dagegen. Aus Brüssel Katrin Schmidt.
Der neue Text sieht weiterhin vor, dass Google, Facebook und viele andere verpflichtet werden können, die Inhalte auf ihren Plattformen nach Missbrauchsdarstellungen automatisch zu durchleuchten. Neu ist darin, dass Sprachnachrichten davon ausgenommen werden sollen. Gescannt würden gegebenenfalls also nur noch visuelle Inhalte, Bilder, Videos und Webadressen. Deutliche Neuerung auch: Nutzerinnen und Nutzer müssten der Option, dass die eigenen Inhalte durchsucht werden, auf der jeweiligen Plattform zustimmen. Andernfalls könnten sie jedoch keine Bilder und Videos mehr versenden.
Es ist Tag 1 nach der Rücktrittsankündigung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Dreyer und der Wechsel an der Spitze von Landesregierung und Landes-SPD beginnt auch ganz praktisch. Der Landesvorstand der Partei informiert am Vormittag offiziell über den Wechsel an der Spitze. Neue Landeschefin wird, das haben wir gestern schon gehört, Sabine Betzing-Lichtentäler. Einzelheiten von Thomas Nettelmann.
Die 49-jährige SPD-Fraktionsvorsitzende soll im November auf einem Parteitag die Nachfolge von Roger Lewens antreten. Betzing-Lichtentäler wäre die erste Frau an der SPD-Spitze in Rheinland-Pfalz. Damit würde auch die Trennung von Partei- und Fraktionsvorsitz beendet. Die Partei wird nach Ansicht von Betzing-Lichtentäler ein guter politischer Taktgeber an der Seite des künftigen Ministerpräsidenten Schweizer für den kommenden Bundestags- und Landtagswahlkampf sein.
Abgesehen davon, dass sicher alle anderen Ministerpräsidenten und Präsidentin Malu Dreyer sagen werden, wie sehr sie sie vermissen werden, wird das Treffen der Länderchefs heute sicher keine Harmonieveranstaltung. Bei der Diskussion untereinander und mit Kanzler Scholz gibt's einfach zu viele kontroverse Themen. Eins davon ist die künftige Migrationspolitik. Katrin Schirwagen.
Wie bekommt Deutschland die irreguläre Einwanderung in den Griff? Der Bundeskanzler will mehr abschieben und setzt auf Migrationsabkommen. Den unionsgeführten Ländern reicht das nicht. Sie verlangen, Asylverfahren in andere Staaten außerhalb der EU auszulagern. Das Bundesinnenministerium hat dies von Experten prüfen lassen und will die Ergebnisse bei dem Treffen vorstellen. Ein weiteres Thema auf der Konferenz: eine mögliche Pflichtversicherung gegen Elementarschäden. Aus Sicht der Länder ist sie unbedingt notwendig. Die FDP ist dagegen skeptisch und setzt stattdessen auf eine Angebotspflicht der Versicherer.
Es gibt eher unerfreuliche Nachrichten für viele, die darauf gehofft hatten, dass sich das Wetter jetzt berappelt und wir doch noch ein paar schöne Sommerabende draußen verbringen können. Können's wir zwar, wenn die Temperaturen stimmen und es nicht regnet, aber an vielen Orten bekommen wir winzigen und sehr lästigen Besuch, sagen die Mückenbekämpfer der CAPS, der Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage. Andreas Fort.
Schwere Unwetter und viel Regen haben im Mai und Juni zu zwei Hochwasserwellen am Oberrhein geführt. Das hat die Bekämpfung der Schnaken in den überschwemmten Rheinauen erschwert. In bestimmten Bereichen habe man nicht gegen die Larven vorgehen können, so die CAPS. Man rechne daher damit, dass in den nächsten Wochen mehr Auwaldstechmücken unterwegs sein werden. Diese seien wanderfreudig und könnten mehrere Kilometer pro Tag zurücklegen und sich daher auch außerhalb der gefluteten Flächen ausbreiten. Die Experten raten dazu, handelsübliche Abwehrmittel zu nutzen oder lange, helle und luftige Kleidung zu tragen.
Die Bundesregierung setzt auf Elektromobilität. Das Ziel: bis zum Jahr 2030 sollen 15 Millionen E-Autos auf den deutschen Straßen unterwegs sein. Im Moment allerdings sind wir gerade mal bei einem Zehntel davon. Deswegen hat Verkehrsminister Wissing neue Ideen, wie er das Ziel erreichen könnte. Aber so meint SWR Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth, Wissings Idee kommt zur falschen Zeit.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
E-Autos sind schon eine feine Sache, wenn sie nur nicht so oft an die Steckdose müssten. Verkehrsminister Wissing sagt deshalb, es muss mehr Ladesäulen geben und baut deshalb das Deutschlandnetz aus. Und zwar im Deutschlandtempo, wie er uns heute auf einer Ladeinfrastrukturkonferenz erklären will. Aber erst einmal brauchen wir überhaupt genügend E-Autos. Mit einem großen Land, das diese Autos baut, verscherzen wir es uns gerade, beziehungsweise die Europäische Union. Sie will ja, dass chinesische Firmen hohe Zölle zahlen, wenn sie E-Autos nach Europa verkaufen. Ab morgen macht Wirtschaftsminister Habeck auf seiner Asienreise Stopp in China und wird bestimmt auch darüber sprechen. Ein Klassiker unter den Problemen der Globalisierung. Wie geht man mit einem Land um, das einem helfen kann, ein Ziel zu erreichen, also genügend E-Autos zu bekommen, aber gleichzeitig Konkurrent für europäische Hersteller ist? Mehr von dieser Diplomatie auf schmalem Grat muss am Wochenende der Kanzler präsentieren. Er bekommt Besuch vom neuen argentinischen Präsidenten Milei, einem Rechtspopulisten, mit dem er politisch kaum weiter auseinanderliegen könnte. Aber er ist Staatschef eines Landes mit riesigen Lithiumvorkommen, die auch deutsche Konzerne für den Bau von E-Autobatterien brauchen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.